Jetzt hat sich's doch noch ein klein wenig gefüllt. Das ist schön. Ich dachte, alle kommen abends und wir müssen hier irgendwie die Leute auf die Terrasse rausbitten oder irgendwie. Aber ist gut. Schön, dass ihr alle hier seid in der City Chapel. Ich freue mich. Der Mittelpunkt in meinem Leben, es ist ein guter Startpunkt. Heute geht es darum, Kirche. Was ist das eigentlich, nur ein Gebäude oder mehr? Was sagt die Bibel dazu? Und ich habe mir auch überlegt, eigentlich, wenn ich hierher komme in der City Chapel, bin ich nicht automatisch Christ. Genauso, wenn ich es in der Kirche, automatisch in der Kirche, wenn es in einem Kirchengebäude stattfindet. 1. Petrus 2, ab Vers 2, will ich heute mit uns mal angucken näher. So. Seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass er freundlich ist. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistiges Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. So. Ich komme gleich nochmal drauf zurück, es war ein bisschen arg viel gerade eben. Aber ich finde einfach gut, dass wir das Wort Gottes mal unter uns wohnen lassen, dass wir es einfach hören. Ich habe vor ein paar Monaten mit einem Pastor gesprochen, der aus Schottland zurückkam und sagt: Mensch, da stehen riesengroße Kirchengebäude leer. Das sind aus der Erweckungszeit noch Kirchen mit hohen, schönen Fenstern und die stehen leer. Da wächst Moos drin, da halten sich Tiere drin auf. Die Menschen ziehen sich aus den Kirchen zurück. Und irgendwie dachte ich: Mensch, wie ist denn eigentlich hier in Deutschland? Ich habe da mal nachgeguckt, die Zahlen in Deutschland. 1950 zum Beispiel, da war der Anteil der Katholischen bei 46%, Evangelische 50, ohne Konfession 3,6% nur. 1990, also einige Jahre später, Katholische von 46 auf 35, Evangelische von 50 auf 37, Islam taucht auf mit 3,7%. Ohne Konfession bereits 22%. 2013 Katholische von 35 auf 30%, Evangelische von 37 auf 29%, Islam auf 4,2%, ohne Konfession ein Drittel. Dachte ich, wow, das ist schon heftig. Was sind eigentlich die Gründe, dass die Menschen aus der Kirche weglaufen? Klar, es kommt Migration, wo viele Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen. Wir sind ein Einwanderungsland. Die haben in der Regel keinen christlichen Hintergrund, viele nicht. Das trägt auch dazu bei. Aber hier bei uns, den Menschen, die wir uns hier leben, finden viele im christlichen Glauben keinen Halt mehr und suchen sich andere Ausrichtungen, andere Gedanken, andere Ideologien oder Theologien. Manche haben auch schlimme Erfahrungen mit Kirchen gemacht. Die sind abgeschreckt worden und sagen: Nee, ich will nicht mal in die Kirche gehen. Ich habe da so Übles erlebt. Skandale. Da gab es einen richtigen Knick, habe ich gesehen. Wenn Skandale plötzlich die geistliche Landschaft in der Kirche erschüttern, dass dann plötzlich Menschen sagen: Nee, da will ich nicht mal hin, das ist mir nicht mal ganz koscher. Ihr habt sicherlich noch einen Skandal von so einem Bischofssitz im Kopf. Da haben Leute auch gesagt: Wenn da mein Geld hingeht, da bin ich nicht bereit, für eine Badewanne 10.000 Euro auszugeben oder mehr. Also meine Kirchengelder gehen woanders hin. Oder die gehen jetzt besser in McDonald's rein oder in mein neues Handy oder Fernseher oder Auto. Also es sind so Gründe. Übrigens, der kleinste Grund war, dass die Menschen keine Kirchensteuer mehr zahlen möchten. Das war eigentlich so einer, so ein unter Ferner liefenden Grund. Aber die Menschen sind nicht mehr bereit, solche Dinge zu unterstützen. Und da habe ich irgendwie gedacht: Mensch, wie gehen wir damit um? Schauen wir uns auf die katholische und die evangelische Landeskirche runter, so wie ich hier oben, und gucke runter und sage: Hey, ihr macht ja alles falsch, hier läuft es nicht bei euch. Ihr habt viele Chancen, viele wertvolle Chancen verpasst. Wie gehe ich damit um? Ich muss sagen, mir tut es weh. Mir tut es weh, dass die Menschen sich abwenden und dass sie enttäuscht sind von der Kirche. Ich hoffe, dass es bei uns nicht ganz so schlimm ist, dass es bei uns besser, dass wir es besser machen. Aber es war für mich ein Stück weit schon schon ein Ansatz, darüber nachzudenken. Wenn wir bei uns reingucken, in unsere eigene freikirchliche Landschaft, wir haben auch in der Calvary Chapel nicht immer so eine super gute Ausrichtung gehabt. Da gab es also auch Skandale, oder wo Menschen zurücktreten mussten, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Und ihr habt ja noch ganz frisch vor Augen die Mars Hill Church. Ich war auf der Homepage, da steht auf dieser Zeitlinie, auf der Timeline steht drauf, bei 2015, also jetzt in diesem Jahr, with her final breath, oh, jetzt habe ich was vergessen, wenn ich gerade auf Englisch anfange, dear English speaking guests, a few minutes too late, but you're welcome. Outside at a coffee bar, there is Susanne. Can you wait for a moment, please? Susanne is outside. She will translate for you into English. Sorry, that's my fault. She mentioned it before, but I forgot it. I'm sorry. Please go outside for translation. With her final breath, Moss Hill gave birth to 11 newly independent churches where, by God's grace, the gospel will continue to be preached, his name will be glorified, and thousands will be saved by Jesus. Für die Schwaben. Mit ihrem letzten Atem brachte Mars Hill 11 unabhängige Kirchen auf die Welt, wo durch Gottes Gnade das Evangelium weiterhin gepredigt werden wird und sein Name verherrlicht wird und Tausende durch Jesus gerettet werden. Ich mache mir da ein bisschen, wie gesagt, Sorgen, was hier eigentlich, was das anbelangt mit uns, mit unseren Kirchen, mit dem, wie wir den Glauben angehen und wie wir eigentlich fatalerweise Kirchen, Menschen, Leitern, Pastoren, Institutionen nachfolgen, uns auf die fokussieren und wenn die mal fallen, wenn da mal irgendwas schiefläuft, dann bröckelt auch unser Glaube. Das bereitet mir wirklich Sorge, ihr Lieben. Ich hoffe, dass keiner von uns hier für euch so ein Vorbild ist, dass er sagt, hey, wenn der mal weggeht, dann bin ich auch weg, sondern haltet euch woanders fest. Nicht an einem Kirchengebäude, nicht an Institutionen, nicht an Menschen. Bitte nicht, das wäre der größte Fehler. Wir sind ja auch gerade in einer spannenden Phase, was den Umbau anbelangt und haben auch gesehen, Mensch, wir bräuchten dringend neue Räume. Warum schenkt uns Gott keine neuen Räume? Wäre doch für ihn eine Fingerübung eigentlich. Und trotzdem sind wir hier. Es ist kuschelig warm, hier ist es zu warm inzwischen, aber wir bräuchten dringend neue Räume eigentlich. Und das ist auch die Frage, Mensch, ist Kirche gleich Gebäude? Und ich glaube, ich definitiv nein. Aber wir gucken da später nochmal drauf, dass es eigentlich was anderes ist. Bei dem Petrusbrief, da geht es eigentlich um einen Trost- und Ermutigungsbrief, einen Aufbaubrief an die Gemeinden in Kleinasien, die damals unter Verfolgung leiden mussten, die damals auch schon Enteignung erlebten, Repressalien erlebten. Die mussten sich überlegen, Mensch, will ich meinen Glauben nach außen hin leben? Und was kostet mich das Ganze? Und da in diese Situation reinkommt dieser Brief jetzt, den Petrus geschrieben hat, wo ich jetzt mit euch gemeinsam reinschauen möchte. Ich habe mir überlegt, ich werde jetzt in vier Teilen rangehen an diesen Bau. Das geht um einen geistlichen Bau, bei dem von dem Petrus jetzt spricht. Und der erste Baustein, der erste wichtige Punkt, mit dem so ein geistiges Gebäude, von dem Petrus in diesem Abschnitt spricht, der erste Punkt ist der Eckstein. Auch bei Kirchen im Mittelalter, der Bau einer Kirche beginnt mit dem Eckstein. Würden wir wahrscheinlich alle ja sagen. Vers 6, darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Das ist ein Zitat aus Jesaja 28. Damals haben die Menschen sich ganz stark darauf verlassen, dass sie ja ein Bündnis haben mit Ägypten, dass sie ja wirklich wissen, wo es lang geht. Gott ist auf ihrer Seite, sie sind Abrahams Nachkommen und all das. Stolz, Hochmut. In die Situation rein, sagt Gott durch den Propheten Jesaja, ich lese euch einfach jetzt mal vor, und so soll auch ihnen das Wort des Herrn, habe ich das hier? Ich muss mal hier rüberkommen. Okay. Ach, da unten, okay. Und so soll auch ihnen das Wort des Herrn werden. Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig, damit sie hingehen und rückwärts hinstürzen, zerbrochen und verstrickt und gefangen werden. Da muss ich automatisch an die Zeit, also an die Jesu-Zeit denken, wo die Pharisäer genau das gemacht haben, wo sie angefangen haben, genau so zu leben. Gesetze einhalten, Gebote einhalten und möglichst noch ein Talmud außenrum, damit das Gesetz ja nicht angetastet wird. Es wurde immer schwieriger. Mir graut davor, wie viele Gesetze und Gebote die damals hatten. Und dann sagt Jesaja, ab Vers 16, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Feste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. In die Situation rein, wo die ganzen, die Pharisäer ihr und die Sadduzäer ihre ganzen Gebote und Gesetze handhaben und die Menschen damit knechten und binden, sagt er, ich lege da einen Eckstein, einen Grundstein. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Ganz persönlich, ist Jesus Christus in deinem Leben noch ein Ärgernis? Wegen ihm musst du Bibel lesen, hierher kommen? Oder ist Jesus Christus in deinem Leben ein Eckstein, der gleichzeitig auch ein Fundament bildet, auf dem dein Glaubensgebäude steht? Was ist Jesus Christus als Eckstein in deinem Leben? Für mich war das eine ganz, ganz wichtige Frage bei der Vorbereitung. Was ist der Eckstein in meinem Leben? Damals im Mittelalter, die großen Kirchen, so als Bild fand ich das richtig bezeichnend, im Mittelalter haben die ganz großen Kirchen, die Kathedralen ausgerichtet nach Osten. Osten war ein Sinnbild für die Auferstehung Jesu Christi. Die ganzen Kirchen wurden ausgerichtet. Ich habe damals ein Bild mitgebracht. Könnt ihr euch das ein klein wenig vorstellen? Die Kirche, kennt ihr jemand? Ist eine Notre Dame, okay, so eine kleine, süße Kirche. Also eigentlich ist es eine große Kathedrale. Und die ist ganz genau nach Osten ausgerichtet zum Beispiel. Und hier eine kleine Skizze. Das Internet bringt ja das alles. Die Kirchen sind, also hier ist es, hier rechts geht es nach Osten. Lasst euch nicht durch die kleine Windrose täuschen, das O ist, steht für Westen, das ist Französisch. Also die Kirchen stehen in der Regel nach Osten. Das heißt, der Altar, das Kreuz, der Chor, all das geht Richtung Osten, Richtung Auferstehung, Richtung Jesu Christi. Und dann dachte ich, was für ein schönes Bild ist das hier, dass der Eckstein festlegt, in welche Richtung das ganze Gebäude ausgerichtet wird. Und für uns, die wir hier sind, richtet dieser Eckstein Jesus Christus von Nazareth auch unsere Gemeinschaft, unseren Glauben aus. Unsere City Chapel, Calvary Chapel Bewegung richtet sich aus an dem Eckstein Jesus Christus. Und dann fiel mir noch ein, dass Petrus ja mal gefragt wird, oder eigentlich die Jünger gefragt wurden, was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Die anderen denken Elia vielleicht oder einer von den Propheten, was denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, dein Fleisch und das Blut haben das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und weil du das gesagt hast, du bist Petrus, aber auf diesen Glauben an mich will ich meine Kirche errichten. Auf dieses Fundament. Der gleiche Verfasser vom Petrusbrief hat das auch damals gesagt, Matthäus 16. Das fand ich auch wieder so ein Augenöffner. Damals sagte er bereits, der Eckstein legt auch das Fundament fest, auf dem unser geistiges Gebäude steht. Also halten wir uns für heute Morgen fest. Punkt 1, der Eckstein. Punkt 2, ich kann keine Kirche und kann nicht mal ein Gartenhaus bauen ohne Bauplan. Ihr vielleicht, aber ich nicht. Ich brauche einen Bauplan, selbst für einen IKEA-Schrank. Wobei das in der Regel sogar noch schwieriger. So, 1. Petrus 2,2. Und seid als neugeborene Kindern begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Jetzt frage ich mal, was ist eigentlich der Bauplan der City Chapel? Oder was ist der Bauplan von deinem Leben? Wie baust du daran? Wo holst du die Informationen? Wie dein Lebenshaus aufgebaut werden soll? Woher weiß ich denn das, wie mein Lebenshaus aufgebaut werden soll? Oder wie gesagt, wie hier in der Kirche? Das ist ja auch mal eine wichtige Frage. Die Bibel, das Wort des lebendigen Gottes, ist unser Bauplan. Daran richten wir unser geistiges Haus auf. Da entwerfen wir, wie das Ganze später aussehen soll. Es ruht auf diesem Fundament Jesus Christus. Und das Wort gibt uns vor, wie dieses Haus genau aussehen soll. Und es ist ein guter Bauplan, kein IKEA-Bauplan, ein guter Bauplan. Was manche Menschen jetzt wiederum klein wenig unter Druck setzt, wenn sie hören, oh, ich soll Bibel lesen. Und der Roland hat ja auch gesagt, Mensch, lese doch mal in einem Jahr die Bibel durch. Das setzt dich vielleicht wieder unter Druck. Und vielleicht denkst du, hier steht drin, nach neugeborenen Kindern, ich bin ein alter Hase, ich bin kein Neugeborener mehr, ich bin wiedergeboren, alter Hase, ich brauche keine Milch mehr. Dann machen wir ein Reset. Ich glaube, wir unterschätzen oftmals die Wichtigkeit des Wortes Gottes. Das Wort Gottes gibt uns ja erst die ganze Ausrichtung vor. Ohne das Wort Gottes wissen wir nichts über seine Offenbarungen. Wir wissen nichts über seinen Heilsplan. All das steht da drin. Er hat es uns sorgfältig aufgeschrieben. Ich muss auch dran denken, wenn ich diesen Punkt lese, als neugeborene Kindlein soll man danach verlangen, dann male ich mir vor, wie so ein Kind, das Milch haben möchte, mit 106 Dezibel brüllt und sagt, ich will jetzt Milch haben, jetzt, nicht in 5 Minuten, ich will jetzt meine Milch haben. Herrlich. Habt ihr mal so nach dem Wort Gottes verlangt? Ja? Gut. Also wie gesagt, wir sollten das, dem Wort Gottes den gebührenden Platz einrichten in unserem, oder einräumen in unserem Leben, in unserem geistigen Haus. Und dann steht im 1. Petrus Kapitel 1, also im Kapitel vorher, Vers 23, steht drin, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Es wird kein Zeichen, kein Jota vergehen, sagt Jesus in der Bergpredigt, von dem Wort, das ich euch hinterlassen habe. Ich will euch mal fragen, ist die Milch für euch ausreichend oder wollt ihr unbedingt Pumpernickel haben, Schwarzbrot haben? Ich denke, dass uns, nur als Gedanke, dass uns vielleicht manchmal was durch die Lappen geht, wenn wir einfach nur nach Schwarzbrot suchen und wissen wollen, was das 10. Horn auf dem 7. Kopf der Offenbarung nochmal heißt, dass uns da viel rausgeht, anstatt dass wir nochmal ganz genau reingucken in die Sachen, die Gott ganz klar in seinem Wort aufgeschrieben hat. Sachen, die wirklich wichtig sind. Da lesen wir drüber, wenn wir denken, ja, wir haben das ja schon alles gelesen, wir kennen das ja, wir sind der alte Hasen. Guck doch nochmal auf die Dinge rein, die Gott so ganz klar reingeschrieben hat, die ganz klar sind, und lasst sie mal auf euch wirken, anstatt wo wir dich alles ganz genau ausloten möchten. Und vielleicht als Tipp auch, ganz konkret mal, betet mal drüber und sagt, Mensch, Papa, bitte zeig doch mal, was heute dran ist. Heute ist vielleicht eine einzige Stelle für mich dran, zeig mal, welche Stelle es heute ist, wenn ich heute im Bibelleseplan lese. Betet mal zu Beginn darum, wo die Stelle ist, und wartet drauf. Freut euch drauf. Freut euch drauf, dass Gott euch was zeigen möchte und dass ihr die Bibel lesen könnt, dass ihr die Freiheit habt. Freut euch drauf, was Gott euch in diesem Moment zeigt, und erwartet auch, dass Gott als dritter Punkt euch zu euch redet durch die Bibel. Erwartet das. Viele Menschen denken sich, ich muss die Bibel jetzt lesen. Es ist ein Pflichtprogramm jedes Jahr, das neue Bibelleseplan. Aber erwartet mal wirklich, dass Gott zu euch redet durch die Bibel. Tauscht euch vielleicht mal aus als Partner in der Zweierschaft eine Bibelstelle und guckt mal, was da zu euch gesprochen hat, ob es dasselbe war oder was ganz anderes. Erwartet, dass Gott zu euch redet. Okay, das war jetzt der Punkt 2, der Bauplan an unserem geistlichen Haus. Jetzt kommt der Punkt 3, wir haben es bald geschafft. Der Punkt 3 jetzt, was jetzt noch fehlt. Ich dachte, was brauchen wir jetzt noch? Mörtel. Also für die Frauen ist das wie so ein Eiweiß, was das Ganze zusammenklebt. Ist was gesteinigt. Okay, ich sage nichts mehr. Die Frauen wissen auch, was Mörtel ist. Entschuldigung. Was hält uns hier zusammen? Was ist unser Eiweiß, unser Mörtel? Was hält uns hier als geistliches Haus überhaupt zusammen? Was stärkt uns? Und da dachte ich, es gibt eigentlich nur eines, was uns stärkt. Der lebendige Glaube an den Sohn Gottes, das uns zusammenhält. Im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 6 steht, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Habt ihr mal gesehen, wie eine Wand ausschaut oder vielleicht ein Gewölbe, das ohne Mörtel gebaut wird? Du kannst es von Hand eindrücken. Du kannst so eine Wand von Hand eindrücken. Die hält nicht. Also egal wie groß das Gebäude sein soll, ohne Mörtel wird es niemals halten. Es wird wieder einstürzen. Und dann sind wir wieder bei diesem Bild am Anfang, verfallene Kirchen, Kirchenruinen, Kirchensterben. Ohne diesen Glauben an den Sohn Gottes wird unsere Kirche nicht bestehen. Wird mir hier eine Kirche Ruine irgendwann haben, die wird nicht bestehen. Wir brauchen den Glauben an den Sohn Gottes. Und es ist gut, wenn wir da immer wieder mal drauf zurückkommen, drum beten, Herr, schenke mir diesen Glauben. Ich will glauben, Herr, hilf meinem Unglauben. Lass ihn da fest drin bleiben. Kämpft um diesen Glauben an Jesus Christus. Sonst wäre keiner von uns heute hier. Keiner. Ich habe auch dran denken müssen, an einen Vortrag vor ein paar Monaten, die Islamisierung Europas, Säkularisierung Europas, da hatten wir hier in diesem Raum einen Vortrag. Und der Dozent sagte damals, der Islam und andere Theologien andere Ausrichtungen, Ideologien haben heute einen guten Ansatzpunkt bei uns, weil die Menschen nicht mehr wissen, woran sie sind, was sie glauben sollen. Wenn du heute irgendwas hörst, irgendwas, eine ganz neue Erkenntnis, dann ist es vielleicht im nächsten Monat, im nächsten Jahr wieder überholt. Ständig ändern sich Dinge. Denk nur mal an das Betriebssystem von deinem Handy. Es ändern sich ständig Dinge. Die Menschen denken sich, okay, wenn ich nur ein bisschen warte, dann ist es vielleicht wieder ganz anders. Also warte ich mal den Sprung nochmal ab. Du hörst halt wieder von einer neuen Ideologie und dann ist wieder überholt. Die Menschen sind verunsichert, sie wissen nicht mal, woran sie festhalten sollen. Sie haben keinen festen Punkt in ihrem Leben mehr. Und das macht es leider anderen Strömungen so leicht, in unser Glaubensleben reinzukommen und darin zu wüten. Der Fixpunkt in unserem Leben, was uns stärkt und Halt gibt, ist unser Glaube. Wenn unser Glaube fest genug ist, brauchen wir uns darüber wahrscheinlich keine Sorgen mehr machen. Und deshalb ist der Mörtel auch so wichtig, dass wir eben nicht orientierungslos sind in dieser Welt, sondern dass wir im Glauben zusammenstehen. Wir sind eine Gemeinschaft, die sich Woche für Woche trifft. Und in uns sind oftmals auch Ängste, Sorgen, wie geht es am Arbeitsplatz weiter, wie geht es mit meinem Partner weiter, die uns verunsichern, die uns auch erschüttern manchmal. Und auch da musste ich dran denken, ist der Glaube auch das, was uns zusammenhält. Im Epheserbrief 6, die Waffenrüstung Gottes, werden wir aufgefordert, jeder von uns das Schild des Glaubens in die Hand zu nehmen und die feurigen Pfeile des Feindes abzuwehren. Mit dem Schild können wir uns gegenseitig schützen vor den Angriffen von außen. Und ich möchte euch bitten, du musst nicht mit deinen Ängsten zurückhalten, mit deinen Sorgen oder Zweifeln, weil du Christ bist. Menschen sind manchmal verunsichert und die Welt wirft uns umher wie ein Spielball. Bitte, wenn du Zweifel hast oder wenn du vielleicht Ängste hast oder Sorgen, wenn dich irgendwas erdrückt oder belastet, wir haben Seelsorge und du kannst auch gern zu uns kommen, zu den Ältesten, wir reden mit dir. Wir wollen nicht, dass du mit alleine bleibst. Und darüber hinaus ist es schön, wenn wir uns gegenseitig anvertrauen können und uns stützen können. Das macht Gemeinschaft, das macht Glaube auch aus. Ein Glaube, der authentisch gelebt wird nach außen hin. Wir sind keine Einzelkämpfer, wir sind Gottes Team. Okay, das war der Punkt 3, der Bauplan. Letzter Punkt, der Punkt 4, die Steine. Ohne Steine kein Haus. So einfach ist das. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, jetzt kommt's, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Bis jetzt hat Gott Hand angelegt, hat alles besorgt. Der Eckstein hat Gott bereitgelegt durch Jesus Christus. Er hat auch dafür gesorgt, dass wir den Mörtel kriegen, den Bauplan. Alles ist jetzt bereits von Gott für uns hergerichtet worden. Und jetzt sagt Petrus, lasst auch ihr euch nun aufbauen. Jetzt sind wir dran. Okay, alles ist jetzt da, der ganze Haufen Material, alles liegt da, der Grundstein ist gelegt, das Fundament steht. Jetzt sind wir dran. Was wollen wir sein? Kirchengebäude? Institution? Jetzt kommen wir genau an den Punkt, wo wir eingangs begonnen haben. Was macht eine Kirche eigentlich aus? Was macht eine Gemeinschaft hier aus? Das Gebäude hier. Als ich erstmal in City Chapel reingekommen bin, im vierten Stock noch, hat mir jemand den Gottesdienstraum gezeigt. Da waren keine Bunsenglasfenster. Da war nicht mal ein Kreuz an der Wand. Und ich dachte, das sieht viel mehr aus wie ein Seminarraum, als wie irgendwie so ein heiliger Raum, wie eine Kirche. Ich habe damals nicht verstanden, dass eine Kirche nicht das Gebäude ausmacht. Da hat es mir irgendwie gefehlt. Ich dachte, es muss einfach so sein, wie ich das gekannt habe aus der Landeskirche. Aber eigentlich sagt Petrus hier was anderes. Er sagt, das ist ein geistliches Haus und es ist ein heiliges und auch später ein königliches Priestertum. Das macht eine Kirche eigentlich aus. Das geistliche Haus, ob wir City Chapel sind oder was auch immer, wir treffen uns als Hauskreis in den Häusern, wir treffen uns in Teams, manchmal ganz unbemerkt, Undercover-Teams, die eigentlich von außen kaum bemerkt werden, aber all das macht eigentlich im Prinzip eine Kirche aus. Das Treffen, das Zusammenkommen, das geistliche Zusammenkommen macht eigentlich eine Kirche aus. Und leider haben wir oftmals die Orientierung, wie ich es eingangs gesagt habe, auf Institutionen ausgerichtet, auf leitende Gemeinden, so wie Mars Hill, die ja auch viele andere Gemeinden gehabt hat. Da ist eine große Person, die leitet, ein Leiter oder eine große Kirche, die leitet und alle anderen folgen nach. Und wenn es da bröckelt, dann fehlt auf einen Schlag die Orientierung. Ich sehe gerade, wir haben auch hier auch Missionare da, die teilweise in Afrika sind. Es ist manchmal in diesen Ländern, wo auch Verfolgung ist, gerade zum Beispiel in Afrika jetzt, so, dass dann plötzlich mal ein Leiter fehlt, weil er entführt wird, verschleppt wird oder umgebracht wird. Was ist dann? Ist dann die Kirche ohne Kopf? Ist dann die Kirche plötzlich weg, weil die Kirche nur einen einzigen Mann ausgemacht hat? Und deshalb wieder nochmal, wie gesagt, ganz klar der Hinweis, nein, die Kirche macht nicht nur einen Leiter aus oder nicht nur ein Haus aus. Es macht viel, viel mehr aus. Ich habe mir auch überlegt, Mensch, diese Gebäude wie Notre Dame zum Beispiel, die stehen schon 2000 Jahre, nicht 2000 Jahre, aber die stehen schon sehr lange dort und sind immer noch wunderschön. Und wie viel mehr unsere Kirche heute, die unter Jesus Christus und diesem Oberhaupt Jesus Christus versammelt ist. Diese Kirche besteht seit 2000 Jahren. Die Kirche wird auch nie vergehen. Wir wissen durch die Offenbarung, dass die Kirche nicht vergehen wird. Sie wird bestehen. Und diese Kirchengebäude sind wunderschön. Und da habe ich irgendwie gedacht, das ist doch ein richtig schönes Bild für uns. Unter dem Oberhaupt Jesus Christus werden wir eine schöne, schöne Kirche haben, die strahlt, die schön ist. Guck doch mal neben dich. Guck doch mal hier. Schau dich mal umher. Alles Steine an Gottes Haus. Ihr seid alle Steine an Gottes Haus. Ihr seid Teil der Kirche. Du fühlst dich vielleicht nicht wie ein Backstein, das wollte ich auch nicht sagen. Aber ihr seid alle Teil der Kirche. Der City Chapel, aber noch viel, viel mehr der Kirche Jesus Christus und seinem Oberhaupt. Ihr seid wertvolles Bautmaterial. Martin Luther hat mal gesagt bei so einer Tischrede, die wahre Kirche besteht in der Erwählung und Berufung durch Gott. Nochmal, die wahre Kirche besteht in Erwählung und Berufung durch Gott. Ist doch interessant. Gott beruft die Menschen. Er bringt die Steine zusammen, den Mörtel, den Bauplan, den Grundstein. Er bringt all das zusammen. Die Kirche macht eigentlich die Zahl der Gläubigen, die da drin sind, aus. Da, wo Gläubige, wirklich gläubige Menschen zusammenkommen, da entsteht eine Kirche. Da entsteht eine lebendige Kirche, die glaubt, die lebt, die sich entwickelt, die gesund wachsen kann. Die Frage ist natürlich jetzt, bitte nicht böse nehmen, so wie ich vor ein paar Jahren, bist du noch im Steinbruch? Ein unbehauener Stein, ein Sandstein vielleicht. Bist du noch Teil im Steinbruch? Oder bist du bereits ein Teil von der Kirche, vom Gebäude? Vor 9 Jahren war ich noch ein unbehauener Stein irgendwo im Steinbruch. Bevor dann Gott kam und gesagt hat, okay, den will ich haben, den hauen wir jetzt mal raus, den tun wir jetzt formen, bilden. Und da wurde so reingesetzt irgendwo in diesem geistlichen Haus. Wo stehst du gerade? Nimm es einfach mal mit, wo bin ich gerade? Wo bin ich gerade in diesem geistlichen Haus? Ich will jetzt auch nicht Werbung machen für geistliche, für neue Mitglieder in der City Chapel. Ihr seht ja, wir haben es hier recht bequem. Wir sind eine wunderbare Gemeinschaft hier. Ich will euch Werbung machen für unseren Herrn Jesus Christus, für das geistliche Haus. Da will ich Werbung machen. Wenn du irgendwo anders hingehst, in eine andere Kirche, vielleicht sogar in ein anderes Land, Jordanien in unserem Fall, wo wir in Jordanien waren, du merkst sofort, du bist im gleichen Haus. Du bist im gleichen Bau mit drin. Es ist nicht fremd. Da, wo Jesus Christus das Oberhaupt ist der Gemeinde, da bin ich richtig. Und das sollte für uns auch immer wieder klar sein, wenn wir zusammenkommen, dann im Glauben, dann sollten wir dieses geistliche Haus bilden. Wir alle miteinander. Okay, das war die Bausteine des geistlichen Hauses. Jetzt will ich noch ganz kurz einen letzten Schwenk machen zu dem heiligen Priestertum oder auch, wie es heißt, königliches Priestertum. So, Vers 9 und 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Es hört sich schrecklich an, ich weiß, oh, jetzt soll ich Priester sein. Ich weiß ja gar nicht mal, ob ich so richtig hier so angekommen bin. Jetzt soll ich plötzlich ein Priester sein und auch noch ein heiliger Priester, ein königlicher Priester. Hört sich wahrscheinlich schrecklich an, aber weißt du was? Ich bin nicht ein heiliger Priester, weil ich Ältester bin oder irgendwas. Oder weil ich jetzt gerade auf die Bibelschule gehe. Der Sohn Gottes macht mich dazu, dass ich mich ihm im Glauben anvertraue. Das macht mich eigentlich im Prinzip zum Priester. Dass ich mich Jesus Christus mit ganzem Herzen verschrieben habe. Wie wir vorher gesungen haben, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Das macht doch eigentlich aus, dass ich ein heiliger Priester sein kann. Und wenn ich das irgendwie wahrnehme und verstanden habe, dass ich nur Priester bin, weil er mich dazu gemacht hat, wird das andere viel, viel einfacher. Wisst ihr, dass ihr teuer erkauft seid? Priester zu sein, hört sich so, so schwierig an irgendwo, aber wir sind dazu erkauft worden. Mir ist es irgendwie während der Vorbereitung ganz plötzlich vor Augen gestanden. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Was ich aber lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ihr alle seid als wertvolle Mitarbeiter, als Teil in Gottes Bau teuer erkauft. Durch den Sohn Gottes am Kreuz von Golgatha. Ihr alles seid teuer erkauft. Und das macht uns zu Priestern. Nicht, was wir sind, was wir uns erworben haben, sondern das, was er für uns getan hat, macht uns im Prinzip dazu. Und wir sollen, das sagt er auch, weil wir uns nicht mehr selber gehören, weil er für uns gestorben ist, als seine Priester seine Tugenden verkündigen. Und seine Tugenden ist zum Beispiel Zeugnis zu geben von ihm. Zu sagen, dass wir ihn kennen, wer er ist für uns. Dass wir auch Jesus Christus nachfolgen, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Das gehört auch dazu, dass wir uns von ihm verwandeln, anfassen und verwandeln lassen. Ich will jetzt nicht darüber reden, wie jeder von euch verwandelt werden kann oder soll. Das könnt ihr im Gebet selber mal rausfinden und da mal Gott fragen, Mensch, als Priester, wo willst du mich eigentlich einsetzen? Was soll ich da tun? Die Welt soll sehen, was Gott für und durch uns getan hat. So, jetzt nochmal der letzte Bogen zum geistlichen Haus und zu dem Kirchengebäude, von dem ich eingangs gesprochen habe, und auch von Notre Dame, von diesen schönen Gebäuden. Was wollen wir jetzt sein? Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt ein Stein bin, was will ich eigentlich sein? Will ich vielleicht so ein kleiner Stein sein, einfach ein Quader sein, der irgendwo hinterm Altar an der Wand drin ist, vielleicht am Fußboden, wo es kein Mensch sieht. Oder vielleicht oben ein ganz prächtiger Stein, der dann Gewölbe trägt, ein Sims und vielleicht andere Sachen noch. Oder will ich vielleicht ein Abschlussstein sein, schön bemalt? Ist doch auch mal eine spannende Frage. Was für ein Stein will ich sein in diesem geistlichen Haus? Unscheinbar im Verborgenen oder ganz prachtvoll irgendwo? Durch was unterscheiden die Steine sich überhaupt? Der Großvater meiner Frau war Steinmetz für die Schwaben und für die Stuttgarter. Unten im alten Schloss musste mal renoviert werden, da musste mal umgebaut werden, viele Teile ausgetauscht werden. Es war eine Arbeit, die ging über viele, viele Jahre hinweg. Und der Großvater meiner Frau war damals Steinmetz. Er durfte auch mit diese ganzen neuen Sandsteine bearbeiten und einsetzen, die alle maßschneidern. Die mussten ganz genau reinpassen. Alte wurden rausgenommen, die kaputt waren, die beschädigt waren. Dann wurden neue erstellt von den Steinmetzen und reingesetzt. Jetzt ist es eigentlich so, wenn ich nur eine Wand bauen müsste, das habe ich auch mal hingekriegt, bei uns im Badezimmer, eine kleine Wand, die steht sogar heute noch nach 10 Jahren. Ich bin sehr dankbar dafür. dass ich nicht von Duschen erschlagen werde. Aber eigentlich im Prinzip brauche ich nur einen Maurer, um solche Steine zu mauern, um eine Wand zu mauern. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist das Schloss zerbombt gewesen, da musste er nochmal rein, da war dann leidender Steinmetz. Da wurden ihm dann höhere Aufgaben übertragen, schwierigere Aufgaben übertragen. Und dann hat er uns mal erklärt, dass gerade diese, im Treppenhaus zum Beispiel, das sind solche so Bögen, die sich so kreuzen und die teilweise in verschiedenen Richtungen weggehen, in verschiedenen Winkeln abstehen. Und die Steine, die diese Bögen tragen, die müssen ganz präzise gearbeitet werden, damit das Ganze nachher hält und zusammenstehen kann, im richtigen Winkel, im richtigen Gefälle. Eine wahnsinnig schwierige Arbeit. Und da durfte er als leitender Steinmetz auch mit dran helfen, diese besonderen Steine zu bauen und dann später einzusetzen, damit da wieder ein Treppenhaus, ein Gewölbe entstehen konnte. Ich muss euch jetzt mal ganz, ganz deutlich sagen, so ein Haus, eine Kirche, ein Gewölbe, wenn wir alle Steine sind, kann nicht aus einem einzigen Stein erstellt werden. Es müssen unterschiedliche sein, unterschiedliche Formen, unterschiedliche Größen, vielleicht auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Der eine muss vielleicht mehr tragen können, der andere weniger, der andere muss Zug aushalten, ich weiß es nicht, ich bin kein Fachmann. Ihr Architekten wisst es wahrscheinlich besser. Aber jeder Stein muss unterschiedlich sein. Das heißt, so wie wir unterschiedlich sind, wie wir unterschiedliche Gaben haben und Fähigkeiten von Gott erhalten haben, jeder von euch, keiner ist wie der andere, tragen wir alle dazu bei, dass wir unseren Platz finden in diesem geistlichen Haus. Immer wieder kommen Menschen und sagen, ich habe das Gefühl, dass Gott mich nicht gebrauchen kann. Ich habe das Gefühl, ich habe hier keinen Platz hier in der City Chapel. Ich habe das Gefühl, ich bin hier falsch im Platz oder meine Gaben kommen hier nicht so richtig rein. Kennt ihr vielleicht das Gefühl? Lasst euch maßschneidern. Vertraut euch der Hand des Meisters an. Gott möchte an uns alle Hand anlegen. Er will nicht, dass wir einfach nur ein Quader bleiben. Wir brauchen auch Quader, sicher. Aber manche sind vielleicht befähigt worden, mehr Dinge zu tun. Dann geh doch mal, tritt doch mal heraus und sag, Mensch, Vater, ich möchte gern, dass du als der Meister an mich Hand anlegst, dass du mich formst. Irgendwo in diesem geistlichen Haus, das du für mich gesetzt hast, irgendwo da ist eine Stelle, wo ich reingesetzt werden sollte, wo ich reinpasse, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Gaben. Wenn ich das vielleicht auch nicht sehen kann, dann zeig du mir das. Wo passe ich rein? Und ihr wisst ja, dass wir gerade suchen nach geistlichen Leitern, nach Diakonen, Ältesten. Vielleicht ist es heute Morgen für dich eine Botschaft, dass du sagst, Mensch, ja, ich will mit Gottes Hilfe, dass er mir formt, will ich gern mal mich melden und aufstehen. Ich will nicht irgendwo im Fundament sein oder irgendwo in der Wand, sondern ich will die Fähigkeiten, die ich habe, die passen zu was anderem. Deshalb schau, wo ist dein Platz in Gottes Haus? Wo passt du rein? Dann komm bitte auf uns zu. Wir können nicht bei so vielen Menschen sehen, wer welche Fähigkeiten hat. Wir beten zwar sehr oft und manchmal schenkt uns Gott auch einen Eindruck. Aber bei mir war es so, dass ich dachte, es ist stolz, wenn ich einfach hier aus der Menge raustrete und sage, ich könnte mir das und das vorstellen. Ich dachte, das war stolz. Und nach hat Gott dann die Tür geöffnet. Aber eigentlich wäre es gut gewesen, ich wäre rausgetreten und hätte gesagt, Mensch, ich hätte Interesse und ich glaube, es wäre auch meine Befähigung, das und das zu tun. Ich habe es selten getan. Macht es besser als ich. Gut. Ich würde jetzt einfach nochmal für uns alle beten. Ihr könnt auch schon mal nach vorne kommen. Dass wir einfach vielleicht jetzt noch als Steine und geistiges Haus dafür beten, dass Gott uns zeigt, welchen Platz wir in seinem Haus einnehmen sollen, zu seiner Ehre. Weil man kann gerne dazu aufstehen. Lieber Vater, wenn du uns formst, wenn du uns unsere Form, unsere Fähigkeiten, unsere Gaben schenkst, wenn du uns die Form vorgibst, Herr, wo wir reinpassen in dein geistiges Haus, dann ist die Ehre bei dir und bei dir alleine. Und wir fühlen uns oftmals als Versager oder als Außenstehende. Wir haben oftmals keine Orientierung, wo wir unseren Platz finden sollen. Und manchmal ist es Stolz, der uns daran hindert, Oder vielleicht auch falsche Demut, der uns daran hindert, nach außen zu treten und uns von dir, von des Meisters Hand formen zu lassen. Und Vater, ich will nicht, dass wir eine geistliche Ruine sind, weil die Steine rausfallen. Deshalb, Vater, bitte ich dich von Herzen, dass du den Menschen, die heute Morgen zusammengekommen sind, zeigst, wo ihr Platz ist in diesem geistlichen Haus, wo du bereits alles gelegt hast, den Grundstein, den Bauplan, den Mörtel. Bitte zeig du uns, Vater, jedem Einzelnen, wo wir unseren Platz finden. Wir wollen uns in deine Hand begeben und ich bitte, dass du in unser Leben reinredest. Du bist unser Vater, du bist der Töpfer. Wir sind ganz und gar dein. Forme du uns, Herr. Und gib uns den Mut, herauszutreten aus der Menge zu der Aufgabe, zu der du uns berufen hast. Danke, dass du der Schlussstein bist, der krönende Abschluss des Hauses. Wir beten dich dafür an, Herr. Im Namen Jesu Christi von Nazareth. Amen.